Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Hungersnot am Horn von Afrika weitet sich immer noch aus. Nach Schätzungen sind im Süden Somalias bereits 30.000 Kinder unter 5 Jahren gestorben. Dürre und Krieg beuteln Millionen von Menschen in Äthiopien, Kenia und Somalia. Der entwicklungspolitische Publizist Al Imfeld sieht eine Ursache der Not auch in der Umwälzung der Agrargesellschaft in der Sahelzone. Und er kritisiert das Management der Nothilfe. Heidi Kronenberg hat mit dem Afrika-Spezialisten gesprochen.
Al Imfeld, was ist die Hauptursache der Hungersnot am Horn von Afrika?
Es ist eine Übergangsphase einerseits von einer traditionellen Gesellschaft, die eigentlich eine Pastoralgesellschaft war. Das heißt, man ist mit dem Vieh herumgezogen. Das geht heute nicht mehr und man hat jetzt viele ansässig gemacht. Aber die haben überhaupt keine Tradition von Landwirtschaft in unserem Sinn. Gleichzeitig, sie waren bis jetzt Austauschgesellschaften. Man hat Rinder ausgetauscht, vielleicht noch Kamele ausgetauscht, Ziegen ausgetauscht. Und jetzt kommt das Geld und jetzt wird das natürlich mit Geldwerten bemessen. Ein Brautpreis ist nicht mehr wie früher 10 Kühe, sondern geht jetzt für ein besseres Mädchen in einer höheren Gesellschaft bereits auf 120 Kühe. Und die müssen geweidet werden. Und wenn ich dann noch mehr Kinder habe, viel zu viele Kinder hat man ohnehin, dann ist man in einer Katastrophengesellschaft. Und zu all dem fehlt die Rechtsgrundlage. Es ist kein neues Recht geschaffen worden. Und somit regiert dann einfach der Stärkere. Diese Art von Stammeshelden, die nun so eine Art Privatarmee aufgebaut haben und einen privaten Staat eigentlich haben. Und so ist ein Krieg ausgebrochen zwischen all denen. Also in Somalia sind das 14 verschiedene alte, traditionelle Großfamilien. Und nun alle miteinander verfeindet.
Sind nicht auch die somalischen Islamisten mitverantwortlich in Somalia für diese Misere, für diesen Hunger? Es machte den Anschein, sie ließen ihre Bevölkerung lieber verhungern, als dass sie sich von Fremden helfen lassen wollten.
Islamisch ist die ganze Gesellschaft dort. Jetzt sind verschiedene islamische Gruppierungen, die natürlich das nutzen im Machtkampf. Und somit ist es eigentlich nicht eine islamische Frage, sondern eine Frage der Macht. Und das ist ja wie bei uns auch, kommen zu viele Fremde. Eigentlich müsste ja der Christ für Fremde sein. Aber man hetzt gegen Fremde. Und so ist es auch in dieser Gesellschaft. Deshalb zu sagen, sie seien nun schuld, sicher nicht. Sie nutzen aber die Situation. Sie sehen, mit der Hungerhilfe, die da kommt, können wir erpressen, Macht ausüben.
Die Hilfswerke leisten jetzt massiv Nothilfe in Kenia. Tun sie das Richtige?
Ja, jedes einzelne Hilfswerk will natürlich das Richtige tun. Aber da es so viele Hilfswerke gibt, beginnen sich dann diese Hilfswerke zu konkurrenzieren. Bei einer solchen Katastrophe, wo 500.000 beisammenleben, muss und kann man nicht einfach nur Einzelhilfen leisten. Man muss beginnen, diese Hilfswerke zusammenzubringen und zu sagen, jetzt hat das Priorität, das machen wir zusammen.
Müsste da die UNO federführend sein?
Letzten Endes schon, aber deshalb dürfte dann die UNO nicht direkt auch in der Hilfe sein. Meine Sicht ist, dass die UNO viel mehr Koordinationsorgan sein müsste. Die UNO ist nicht primär da, um Brot zu verteilen, sondern um internationale Richtlinien zu entwickeln, die mit Christen und Islam und Hindu zusammengehen können. Und da komme ich auf etwas anderes zurück. Solche riesige Lager, wie jetzt das in Kenia, das ja 1,5 Millionen Menschen hat, die müssten von mir aus gesehen langfristig verboten werden. Es dürfte keine solche Sammelstelle mehr geben mit mehr als 50.000. Wo so ramassiert wird, gibt es Lagerkonflikte, gibt es Ausbeutungskonflikte, Machtkonflikte. Das Lager in Kenia kennen wir bereits seit 1972. existiert noch immer nicht aufgelöst. Ja, Herrgott, noch einmal, da stimmt doch etwas nicht im Kasten beim Denken.
Alimfeld, was müsste jetzt unternommen werden, damit nicht gleich die nächste vergleichbare Hungersnot ausbricht? Was wäre eine sinnvolle, angemessene Prävention?
Das Horn von Afrika ist natürlich eine eigene Gegend und je nach Gegend muss eben auch verschieden gehandelt werden. Gleichzeitig gehört aber das Horn von Afrika eigentlich zur ganzen Sahelzone. Und das heißt Sahel, Rand der Wüste. Und der Rand der Wüste heißt eben auch, da kann ich nicht moderne Landwirtschaft betreiben. In dieser Zone darf nicht gepflügt werden. Fertig, Punkt. Weil der Humus ist eigentlich so die ganze Sahelzone hindurch nirgends größer als 13 Zentimeter. Die Landwirtschaft ist so derart mühsam. Sie müssen sehen, das sind eigentlich unfruchtbare Gebiete für Ackerbau. Das sind Weidegebiete. Der jetzige Ackerbau, der betrieben wird, ist dann wieder eine Art von Raubbau am Wasser. Das muss mit Bewässerung gemacht werden. Wassernot ist in dieser Gegend überall. Also diejenigen, die dann Wasser haben und bewässern können, das sind bereits die Reichen. Also ich kann etwas machen, vielleicht mehr im Gartenbau. Es heißt aber auch Viehabbau. Diese ganze Population von Vieh kann nicht so weiter explodieren. Es heißt auch den Menschen sagen, ihr könnt nicht mehr so viele Kinder haben. Denkt um. Dann müsste eine Form von Kleinkreditsystem geschaffen werden. Oder auch eine kleine Art von Versicherung, Altersversicherung. Deshalb zeugt man ja so viele Kinder. Also eine Art von Sicherheit geben. Und dann kämen natürlich dazu auch unbedingt Vorratshäuser. In dem Moment, wo dann die Krise kommt, ist kein Vorrat mehr da. Ich sage heute, die Vorratskammern eines Landes können nicht unter der Regierung stehen. Das braucht wie eine Art neutrale.
Da war das letzte Wort leider abgeschnitten, pardon. Alimfeld im Beitrag von Heidi Kronenberg. Vor zwei Monaten ist eine vierköpfige Gruppe am Zugersee aufgebrochen, um den längsten und ältesten Pilgerweg Europas unter die Füße zu nehmen, den Weg nach Jerusalem. Ein Drittel der fast 5000 Kilometer langen Strecke haben die zwei Männer und zwei Frauen inzwischen geschafft und nebst Blasen an den Füßen haben sie natürlich auch dabei eine Fülle von Eindrücken gesammelt. Hier der Beitrag von Lorenz Marti.
1700 Fußkilometer haben die vier Jerusalem-Pilger bereits hinter sich. Ihr Weg hat sie bisher über die Alpen nach Slowenien, Kroatien und Serbien geführt. Initiant dieses ehrgeizigen Projektes ist der Jesuit Christian Ruttishauser, Direktor des Lassalhauses Bad Schönbrunn bei Zug. Ich habe ihn am Ende eines langen Wandertages in einem Dorf im Südosten Serbiens erreicht.
Wir sind jetzt gerade angekommen, sitzen in einer Gartenwirtschaft, natürlich verschwitzt und etwas müde, aber zugleich auch froh, die heutige Tagesetappe geschafft zu haben. Wir brechen am Morgen immer sehr früh auf und dann sind wir oft auf der Straße hintereinander. Ich bin der, der immer etwas rascher geht, dann bin ich etwas vorne, warte wieder. Und hin und wieder haben wir natürlich auch Wege über Land, durch Felder hindurch. Dann kann man nebeneinander gehen, kann miteinander sprechen und wir kommen oft auch in Gespräch mit Menschen am Straßenrand. Es ist oft auch schwierig wegen des Serbischen oder des Kroatischen jetzt hier auf dem Balkan. Aber es gibt ziemlich viele Leute, Gastarbeiter, die bei uns gearbeitet haben und wir können mit ihnen dann auch wirklich recht gut kommunizieren und sie sind natürlich immer völlig erstaunt, dass da Leute aus der Schweiz den ganzen Weg auf sich genommen haben zu Fuß.
Christian Ruttishauser, Hildegard Eppli, Franz Mali und Esther Rüttemann gehen pro Tag etwa 30 Kilometer. Sie haben sich unterdessen aneinander gewöhnt und haben ihr Schrittmaß aufeinander abgestimmt.
Also es ist schon so, dass es sehr anspruchsvoll ist, so zu viert unterwegs zu sein, immer die Entscheide wieder zu treffen, wie man geht, wo man übernachtet. Die Spannungen waren vor allem zu Beginn in den ersten einigen hundert Kilometer, bis wir uns aufeinander eingestellt hatten. Nach einer gewissen Zeit haben wir gespürt, worauf man achten muss bei jedem. Und jetzt so die letzten 1000 Kilometer, die sind jetzt wirklich so in einer eigentlich großen Harmonie und Friedlichkeit auch verlaufen. Jeder nimmt es auf den anderen Rücksicht. Also von daher sind wir eigentlich recht gut unterwegs.
Während Pilger in früheren Jahrhunderten für Monate völlig von ihrer Heimat abgeschnitten waren, bleiben die modernen Jerusalem-Pilger über Handy und iPad mit der Schweiz verbunden. Zudem führen sie auf der Website des Lassalle-Hauses einen Blog, in dem sie jeden Tag über ihre Erlebnisse berichten. Erlebnisse wie jene Begegnung mit einem Mann in einem abgelegenen serbischen Dorf, der die Gruppe spontan zum Übernachten zu sich nach Hause eingeladen hat.
Wir haben das Angebot angenommen, der hatte aber nur ein ganz kleines Häuschen mit zwei Zimmern, kein fließend Wasser, nur ein Plumpsklo, und wir schliefen dann da in diesem Wohnzimmer auf der Couch, richteten uns da ein. Eine große Herzlichkeit. Wir haben ihm gekocht, haben eingekauft, und so war das ein Erlebnis, für ihn eine Überraschung, auf einmal vier Leute in seinem Wohnzimmer zu haben, für uns etwas gewöhnungsbedürftig. Also diese spontane Hilfsbereitschaft ist ganz, ganz toll.
Von solch ebenso überraschenden wie erfreulichen Begegnungen wissen die Pilger immer wieder zu berichten. Wo sie auch anklopfen, meist wird ihnen aufgetan und in irgendeiner Weise weitergeholfen. Nur einmal sind sie schroff zurückgewiesen worden, ausgerechnet an der Pforte eines Klosters.
Wir waren nach einem langen Tag in diesem Kloster angekommen, einsame Gegend, haben den Mönch gefragt, ob wir da übernachten können. Und seine erste Frage an uns war, ob wir orthodox wären, also vom Glauben her. Wir haben gesagt, wir wären römisch-katholisch. Und sofort kam die Antwort, in diesem Kloster dürfen nur Rechtgläubige, also Orthodoxe, übernachten. Wir haben gesagt, wir können nicht weiter, haben dann gefragt, ob wir vor dem Kloster auf den Bänken unter den Bäumen wenigstens schlafen können. Das haben sie uns dann zugestanden. Zwei Mönche, denen war das peinlich, und so konnten wir als Nicht-Orthodoxe nicht da schlafen und wurden abgewiesen. Das war schon eine Enttäuschung.
Doch mehr zu schaffen als eine solche Enttäuschung machen den Schweizer Pilgern die allgegenwärtigen Spuren der Balkankriege.
Eindrücklich war vor allem die Zeit um Osijek und Vukovar. Da sieht es an vielen Orten noch, sieht man noch die Kriegsschäden auch an den Häusern. Wir sind da mit einigen Menschen auch ins Gespräch gekommen, die erzählt haben, wie sie vertrieben wurde, wie sie die Arbeit verloren haben, die auf einmal Freundschaften zerbrachen. Und einfach am Straßenrand diese Geschichten zu hören, aufzunehmen, zu sagen, wir pilgern auch für den Frieden, sehr bewusst auch gerade durch den Balkan, durch diese Orte hindurch, das war schon sehr bewegend.
Zum Tageslauf der Pilgergruppe gehören auch Gebet, Bibellektüre und Schweigen. Spirituelle Praktiken, die helfen, das Erlebte zu vertiefen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
Auch hier in Serbien oder auf dem Balkan, wir haben irgendwie Jerusalem vor Augen. Es gibt uns die Motivation, das Irdische und das Himmlische mit der Verheißung nach Frieden, nach Überwindung der Todeskräfte, und hoffen, dass das Gehen uns innerlich auch wie verwandelt.
In etwa zwei Tagen werden die vier Pilger die bulgarische Grenze erreichen. Bis im September wollen sie in Istanbul sein, dann geht es weiter nach Anatolien. Völlig ungewiss ist, ob sie Syrien wie vorgesehen durchqueren können oder ob sie einen Umweg suchen müssen. Noch sind gut 3000 Kilometer zu bewältigen, aber mit jedem Schritt rückt Jerusalem etwas näher.
Lorenz Marti. Den Blog der Schweizer Jerusalem-Pilger mit ihren täglichen Erlebnisberichten finden Sie auf der Website des Lassalle-Hauses www.lassalle-haus.ch. Christinnen und Christen in Ägypten reagieren mit Genugtuung auf die Prozesseröffnung gegen den früheren Staatschef Hosni Mubarak. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Heidi Kronenberg.
Das Verfahren gegen Mubarak eröffne eine neue Ära für das moderne Ägypten, sagte der koptische Bischof Kyrollos. Der Prozess sei Ausdruck einer neuen Ordnung, in der Recht und Gerechtigkeit unterschiedslos für alle Ägypterinnen und Ägypter gelten würden. Das anglikanische Kirchenoberhaupt im Nilstaat, André Zaki, bezeichnete das Verfahren als Ausdruck von Zivilisation. damit Ende einer Ära der Repression. Und der koptische Ökumene-Fachmann Samir Morgus betonte, zum ersten Mal in der Geschichte Ägyptens und der arabischen Welt überhaupt sei ein Führer durch den Willen des Volkes abgesetzt und nicht bei einer Palastrevolution getötet worden. Die Austritte aus der römisch-katholischen Kirche Deutschlands haben letztes Jahr massiv zugenommen. Laut Statistik der Bischofskonferenz verließen 2010 rund 180.000 Katholikinnen und Katholiken ihre Kirche, 47% mehr als im Vorjahr. Das sei der höchste Wert seit fast zwei Jahrzehnten, klagt der Hamburger Weihbischof Hans-Jochen Jaschke. Zum einen habe der Missbrauchsskandal die katholische Kirche hart getroffen. Hinzu komme eine seit Jahren wachsende Distanzierung vieler Menschen von den Kirchen. Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund, SEK, sei kein Komplize bei der Ausschaffung von abgewiesenen Asylsuchenden, wehrt sich SEK-Pressesprecher Simon Weber in einem Interview mit dem katholischen Wochenmagazin Sonntag. Im Auftrag des Bundesamtes für Migration hat der SEK im Rahmen eines Pilotprojekts die Überwachung von Rückführungen abgewiesener Asylbewerber übernommen. Dies stieß auf Kritik bei Menschenrechts- und Hilfsorganisationen. Weber kontert jetzt, der Schweizerische Evangelische Kirchenbund legitimiere damit keine Ausschaffungen. Aufgabe des SEK sei lediglich der Aufbau von Ausschaffungsabläufen und die Rekrutierung von Beobachtern. Nach Abschluss der sechsmonatigen Pilotphase werde sich der Kirchenbund aus dem Projekt wieder zurückziehen. Beim Monitoring arbeitet der SEK mit dem Bundesamt für Migration und der Schweizerischen Flüchtlingshilfe zusammen. Darf die Kirche politisch sein oder sollen die Kirchen beten und stillhalten, wie es das SVP-Parteiprogramm fordert? Das fragt die Gratiszeitung 20 Minuten in einer aktuellen Umfrage auf ihrem Online-Portal. 12 Fragen werden gestellt, etwa ob sich die Kirchen zur Fortpflanzungsmedizin, zur Sterbehilfe, aber auch zum Islam äußern sollen. Welches die Kernaufgaben der Kirchen seien und ob sie vermehrt auf soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter setzen sollten. 20 Minuten will die Ergebnisse der Umfrage in den nächsten Wochen publizieren.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.